Für die Predigt hören wir einige Verse aus dem Alten Testament. 1. Könige 17, Verse 1 bis 6. Da geht es um den Propheten Elia. 1. Könige 17, Verse 1 bis 6. Und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, zu Elia: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie sich dich dort versorgen sollen. Elia aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und Abends, und er trank aus dem Bach. Herr Christus, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Geschwister, auch wenn keine Raben kommen, die uns mit Fleisch und Brot speisen, also ich gehe mal davon aus, dass es niemand von euch erlebt hat bisher, so haben wir doch jeden Tag etwas zu essen. Mehr noch, wir dürfen uns hier bei uns erfreuen an genügend Nahrung, an abwechslungsreicher Nahrung. Und auch wenn uns Gott nicht mit Wasser aus dem Bach Krit tränkt, so brauchen wir doch keinen Durst zu leiden, sondern können ihn stets stillen, wenn wir Durst haben. Nicht nur mit Wasser, sondern mit allen möglichen anderen Getränken auch, wie es einem beliebt. Und auch wenn wir Gottes Stimme nicht so unmittelbar hören wie der Prophet Elia, da redet Gott doch auch uns direkt an. Hier in der Gemeinde, zu Hause, wenn wir Andacht halten, wenn wir Bibel lesen. Und so dürfen wir, so wie Elia in dieser Situation, dankbar sein und unseren himmlischen Vater loben und ihm danken für das Brot, was er uns gibt, für sein Wort, was er uns gibt und dafür, dass er sich uns selbst gibt, dass er selbst Fleisch und Blut annimmt und einer von uns wird. Das erste ist: Danke für das Brot. Danke Gott, dass du uns reichlich versorgst mit allem, was unser Leib nötig hat. Da ist Gott die Adresse, bei der wir danken sollten. Das heißt nicht, dass der Verdienst der Landwirte da geschmälert wird oder der Bäcker oder der Metzger oder der Leute, die im Supermarkt arbeiten, und all derer, die sich darum kümmern und ihren Fleiß einsetzen, dass man sein täglich Brot haben kann. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Wer steckt dahinter, dass wir Nahrung haben? Wer gibt den Früchten des Feldes Wachstum, Gedeihen? Auch wenn wir Krisen und Kriege aus den Nachrichten kennen und mittlerweile Auswirkungen davon auch bei uns zu spüren sind, trotzdem ist eigentlich genug für alle da. Der Psalm 145 sagt: Gott, du tust deine milde Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Das sollte uns bewusst sein, wenn wir in die Frühstückssemmel beißen oder unseren Kaffee trinken oder einen Snack zwischendurch zu uns nehmen oder rausgehen und die mittlerweile abgeernteten Felder sehen oder auf den Weinberg gucken. Gott ist der, der dahinter steckt. Und da hat sich seit den knapp 3000 Jahren, seit den Tagen des Elia, nichts Wesentliches geändert. Gott hat Elia durch Raben gespeist und durchs Wasser vom Bach Krit. Und uns speist er durch unsere hochtechnisierte Wirtschaft und durch den Fleiß vieler Menschen. In den Sprüchen steht, Sprüche 10, 22, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Die Mühe des Menschen, das Mühen, das kann niemals mehr erwirtschaften als das, was der segnende Gott uns geben will. Und wir übersehen das leicht, weil wir vergesslich sind und weil wir uns gern etwas auf unser eigenes Tun einbilden. Und deswegen muss Gott uns von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass alles an seinem Segen gelegen ist. Und es tut er manchmal dadurch, dass er seine segnende Hand eine Weile mal ein bisschen zurückzieht, damit wir merken, von wem eigentlich alles kommt. Das ist zum Beispiel die Botschaft einer Dürrezeit. Denken wir an den Spruch, den wir gerade gehört haben. Der Segen des Herrn allein macht reich. Und die Trockenheit, die Dürreperiode zu Elias Zeit, die hat genau dieselbe Botschaft vermittelt. Das hat Prophet Elia angekündigt mit den Worten: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn, es sei denn, ich sage es. Dieser Schluss ist ganz wichtig, diese Worte, ich sei denn, ich sage es. Erst wenn Gott sein Machtwort als Schöpfer spricht, was wir auch gerade gesungen haben, da wird es wieder regnen und die Erde fruchtbar werden. Wenn Gott sein Wort zurückhält, bleibt es trocken und Not stellt sich ein. Diese Botschaft, die musste Elia dem gottlosen König Ahab ausrichten. Der ist durch seine Frau Isebel und die heidnischen Götzenkulte, die sie mitbrachte, vom Glauben an Gott abgefallen. Der hat den Baalskult zum bestimmenden Kult in Israel gemacht. Da hat man gedacht, dieser Götze Baal, das ist ein Fruchtbarkeitsgott. Wenn der angebetet wird, beziehungsweise dem Opfer gebracht werden, dann würden die Früchte des Feldes wachsen und gedeihen. Das war ein Irrtum. Und das musste Elia dem Ahab auch weitersagen. Ein Baal gibt es nicht. Das ist eine Illusion, eine Einbildung. Und dem Segen des allein lebendigen Gottes ist alles gelegen. Und um zu zeigen, dass dieser Baal nichts kann, da verordnet Gott eine Dürre, die insgesamt dann 3,5 Jahre dauern wird, um Israel zur Umkehr zu rufen. Und das sollten wir auch für uns selbst bedenken, dass wir nicht denselben Fehler machen und nicht modernen Götzen dienen. Eine Baalsfigur wird niemand mehr bei uns aufstellen zu Hause. Diese Zeiten sind vorbei. Aber die Götzen, Fortschritt oder Fleiß oder Selbstverwirklichung oder Individualismus, wie sie auch heißen, das sind auch Illusionen, von denen man sich Erfüllung erwartet, die einem aber nicht Erfüllung geben können. Erwarten wir nicht von uns selbst oder von anderen Menschen einen Erntesegen, sondern bitten wir den lebendigen Gott darum und danken ihm dafür. Danke, Gott, dass du uns unser täglich Brot gibst, für das wir auch im Vater unser ja immer wieder bitten. So umschreibt es Luther, wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und mit Danksagung empfangen lasse, unser tägliches Brot. Und das Zweite, danke Gott für dein Wort. Danke, dass du mit uns Menschen redest, mit unheiligen Sündern. Und danke für die großen Verheißungen, die du schenkst. Und was eine Verheißung von Gott ist, also ein Versprechen, was er auch wirklich wahr machen wird, das lehrt uns diese Geschichte ebenfalls. Dass er nicht nur die Gerichtsankündigung von Elia, sondern da ist auch die Verheißung an Elia selbst, dass er bewahrt wird. Denn er ist in eine doppelte Gefahr geraten. Erstens hat er selber unter Hungersnot zu leiden und zweitens muss er den Zorn fürchten von Ahab, von Isebel, die ihm nach dem Leben trachten. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ein Bote für eine schlechte Botschaft dann umgebracht wird. Und Elia hat also gut daran getan, das zu tun, was Gott ihm sagt, nämlich zu verduften. Verbirg dich. Ja? Elia flieht in unwegsames Gelände. Und dann kommt die Verheißung an Elia, ich kümmere mich aber um dich. Geh weg von hier, wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Genauso geschieht's. Gott hält sein Versprechen. Er versorgt Elia an dieser Stelle mit Wasser, mit Brot und mit Fleisch. Gott steht zu seinem Wort. Gott erfüllt seine Verheißung. Und indem wir das an Elia erfüllt, zeigt er auch, wie unterschiedlich seine Hilfe aussehen kann. Das Wasser, das kommt durch den Bach, sozusagen durch den natürlichen Kreislauf, durch natürliche Mittel. So wirkt Gott auch allermeistens an uns, durch natürliche Mittel. Es macht nicht plötzlich Schnips und wir sind satt, oder es macht nicht plötzlich Schnips und das zubereitete Essen steht auf dem Teller. Sondern durch Mittel des Säens, des Wachsens, des Erntens, des Zubereitens. Dadurch versorgt er uns. So macht es hier bei Elia mit dem Wasser. Aber auch Fleisch und Brot werden von Raben gebracht. Das ist ein Wunder. Da wirkt Gott auf übernatürliche Weise. Da sehen wir an dieser Geschichte, was Gott kann. Jetzt fragt sich vielleicht einer, man fragt sich ja, wenn Gott das kann, warum schickt er dann nicht ganz viele Raben mit Brot und Fleisch zu allen Hungernden dieser Welt? Das ist eine schwierige Frage. Viele Menschen zweifeln wegen dieser Frage an Gottes Allmacht. Und letztlich muss man zugeben, dass man keine ganz letztlich befriedigende Antwort auf diese Frage hat. Natürlich können wir sehen, dass es ja eigentlich genug gibt für alle. Es gäbe genug, um alle Menschen zu ernähren. Außerdem hat der Mensch heute ungeahnte technische Möglichkeiten, um zu lagern und Nahrung zu transportieren. Wenn die Hungernden der Welt also nicht genug haben, dann muss man das nicht auf Gott, sondern auf den Egoismus, auf die Streitsucht des Menschen zurückführen, die ungerecht handeln gegeneinander. Das, was einem selber dann aufgetragen ist, ist, tu das, was du tun kannst. Wenn du etwas abzugeben hast, dann gib es jemandem, der es braucht. Aber trotzdem können wir da die Frage nicht vollständig klären. Warum lässt Gott zum Beispiel Hunger zu? Warum hilft er nicht denn wenigstens auf natürliche Weise, wie da mit dem Wasser des Baches, wenn er es nicht auf übernatürliche Weise tut? Wir können von der Bibel her eins sagen, Gott hat es nicht verheißen. Sein Wort sagt nicht, dass alle irdisch immer völlig super versorgt sein werden. Und vor diesem Ratschluss Gottes müssen wir verstummen. und können ihm nur als Schöpfer und Herrn die Ehre geben. So wie es zum Beispiel Hiob getan hat, dem ja wirklich alles genommen wurde. Ein krasses Beispiel für jemand, der gar nichts mehr hat, außer noch sein eigenes Leben. Und der verneigt sich vor Gottes Allmacht, die er nicht durchschauen kann. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, Gott lässt auch heute noch Dinge zu, die nicht schön sind. Aber er ist nicht der Urheber von ungerechter Verteilung oder von Mangel, sondern das steckt in der Sünde des Menschen. Auch bei Elia, er gibt ihm die Verheißung, ich versorge dich da. In dieser Situation kümmere ich mich um dich. Aber später, wenn man weiterliest, da trocknet der Bach aus. Dass diese irdische Verheißung ist auch nicht sozusagen alles auf immer und ewig so. Irgendwann trocknet der Bach aus, Elia muss weiterziehen. Und selbst wenn man gut leben kann, wenn Gott einem das schenkt hier auf dieser Erde, so ist es doch eine Not, vor der Gott uns alle nicht bewahrt. Das ist die Todesnot. Vor der kann keiner fliehen, siehe reicher Kornbauer in unserer Lesung vorhin. Und umso dankbarer dürfen wir sein für das, was wir haben in seinem Wort, nämlich eine Verheißung, die über das Irdische hinausgeht. Ich kümmere mich um dich hier auf dieser Erde und vor allem für die Ewigkeit. Beides. Aber ich will vor allem, dass du in der Ewigkeit bei mir ankommst. Das sagt Gott zu dir. Und diese Verheißung erfüllt er, so wie er Verheißung hier an Elia auch erfüllt hat. So dürfen wir dankbar sein, Gott dankbar sein für sein Wort. Und diese wertvolleren Güter, die Gott uns für unsere geistige Gesundheit versprochen hat, die empfangen wir durch den Glauben an Jesus Christus. Und für ihn wollen wir drittens Gott am allermeisten danken. Denn Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6. Danke, Herr, danke für den, der das Brot und das Wort selbst ist. Und selbst auch in unserer Geschichte, wie so oft im Alten Testament, können wir Jesus Christus finden, verborgen in diesen Berichten aus der Zeit des Alten Testaments. Was haben die Raben dem Elia gebracht? Fleisch und Brot. Das erinnert uns dran, wie Gott das Volk Israel in der Wüste gespeist hat. Fleisch vom Himmel, Brot vom Himmel, Wachteln und Manna. Und daran erinnert Jesus, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er dann die Verheißung damit verknüpft, wer davon isst, wird leben in Ewigkeit, Johannes 6. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen, um Vergebung der Sünden zu bringen, um ewiges Leben für uns zu bringen. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir niemals leiblichen Hunger leiden müssen. Aber dies hat er versprochen, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und das besiegelt er für uns immer wieder aufs Neue, immer wieder durch Jesus Christus, durch sein Wort, durchs Abendmahl, wo er zu uns kommt, indem er zu uns kommt. So dürfen wir Gott am allermeisten für den dankbar sein, der selbst das Brot des Lebens ist, Jesus Christus. Wenn wir nachher beim Abendmahl ihn selbst empfangen, dann dürfen wir daran denken, ja, er versorgt uns, er versorgt mich selbst hier auf dieser Erde, aber er versorgt vor allem meine Seele mit seinem Heil, mit seiner Gnade. Und das darf ich immer wieder annehmen und immer wieder in mich aufnehmen was mich immer wieder zur Dankbarkeit anreizen soll. Das, was Gott uns hier in diesem Leben gibt, das, was Gott uns in die Ewigkeit hineinreichend gibt. Amen.